Das Wichtigste zuerst, so heißt das Generalthema dieser ganzen Konferenz. Und heute Abend beginne ich mit einem Unterthema: unser größter Wunsch, glühende Retterliebe. Liebe ist in erster Linie eine Eigenschaft Gottes. Aber nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe in Person. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Und in Johannes 3, Vers 16 steht dieser bekannte Satz: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. So sehr. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich weiß nicht, ob du einmal darüber nachgedacht hast. Die erste Missionsgesellschaft war im Himmel. Die erste Aussendung aufs Missionsfeld fand im Himmel statt. Der erste Missionar und der größte Missionar war der Sohn Gottes. Gottes Herz ist die Geburtsstätte aller Mission. Gottes Liebe ist der Ursprung aller missionarischen Arbeit. Und weil heute Abend besonders von Liebe die Rede ist, wollen wir diesen Satz aus Johannes Kapitel 3, Vers 16 noch einmal hören. Und ich bitte euch, hört ihn doch jetzt einmal so, als hörtet ihr ihn wirklich das allererste Mal in eurem Leben. Da steht: So sehr. Jetzt könnte man einen ganzen Abend über diese beiden Worte reden. So sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Stellt euch einmal vor, ihr lieben Eltern, die ihr Kinder habt. Stellt euch einmal vor, ihr hättet einen einzigen Sohn. Und ihr könntet, das gibt es ja manchmal, kein weiteres Kind bekommen. Und eines Tages würde dieser Sohn sagen, ich möchte Missionar werden. Und du würdest fragen, in welches Land willst du gehen? Und dann würde er sagen, ich möchte in das und das Land gehen. In ein Land, in das vor Jahren schon öfter Missionare gegangen sind, aber sie wurden alle gleich am ersten Tag getötet. Aus dem Land ist nie jemand lebend rausgekommen. Stell dir einmal vor, so etwas würde geschehen. Und dein Sohn würde vor dir stehen und würde sagen, Vater, Mutter, ich möchte Missionar werden. Ich möchte in das Land gehen. Junge, sie werden dich töten. Vielleicht ist einer da, dem ich sagen kann, dass Gott ihn liebt. Und wenn sie mich dann töten, dann hat es wenigstens einer gesagt, ich will mich aufmachen und in das Land gehen. Ihr Lieben, als Jesus sich aufmachte, um auf die Erde zu kommen, war von vornherein klar, sie werden ihn umbringen. Sie werden ihn nicht erschießen, kurz und schmerzlos, sondern sie werden ihn geißeln. Sie werden ihn quälen. Sie werden ihn ans Kreuz nageln. Sie werden ihn töten. Und obwohl das alles von vornherein klar war, hat Gott gesagt, geh, mein Sohn, geh. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. In einem Lied von Siegfried Fietz heißt es, wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Wer wissen will, was Liebe ist, der muss nach Golgatha gehen. Manchmal wird man gefragt, kann Gott uns Menschen überhaupt verstehen? Gott ist so groß und wir so klein. Gott ist so weit weg. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Kann Gott uns überhaupt verstehen? Kann Gott einen Menschen verstehen, der Hunger hat? Kann Gott einen Menschen verstehen, der einsam ist, wenn jemand den Mann verloren hat oder die Frau? Kann Gott sich überhaupt hineindenken in eine solche Einsamkeit? Hat Gott jemals Schmerzen gehabt? Weiß Gott, wie einem Menschen zumute ist, der vor Schmerzen keinen Schlaf finden kann? Weiß Gott, wie einem Menschen zumute ist, der Atemnot hat? Da ist ein Asthmakranker, der schon seit Jahren nicht mehr liegen kann, sondern die Nächte im Lehnstuhl verbringt. Kann Gott sich hineindenken in eine solche Not? Hat Gott je Atemnot gehabt, ihr Lieben? In Jesus Christus kam Gott auf unsere Ebene. Ja, er stieg sogar noch tiefer. Wir lesen in der Bibel, des Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Des Menschensohn ist gekommen. Und er hatte keinen Raum, keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Johannes 15, Vers 13 steht, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in Römer 5, Vers 10 sagt Paulus, er starb auch für seine Feinde. Wir wissen heute, dass der Kreuzestod etwas vom qualvollsten ist, das Menschen sich je ausgedacht haben. Der Kreuzestod ist die qualvollste Foltermethode, die es überhaupt gibt. Weißt du, dass Gekreuzigte manchmal bis zu 3 Tagen lebend am Kreuz hingen? Je nachdem, wie stark sie waren. Der Kreuzestod ist normalerweise ein Erstickungstod. Und wenn der Körper dann so geschwächt war und der Mensch sich nicht mehr hochziehen und nicht mehr stützen konnte und dann langsam absackte und dann die Luft wegblieb, dann zog er sich wieder hoch und machte einen tiefen Atemzug. Und so vergingen noch einige Minuten, vielleicht noch einige Stunden, etwas unvorstellbar Qualvolles. Und um diesen Gekreuzigten, diese wahnsinnigen Schmerzen und Qualen etwas abzukürzen, schlug man ihnen nach einem Tag oder manchmal nach einigen Stunden die Beine ab. Und dann konnten sie sich nicht mehr stützen, dann sackten sie zusammen. Sie versuchten dann natürlich noch an den Händen sich hochzuziehen, aber nach einigen Minuten erstickten sie dann qualvoll. Ihr Lieben, diese Qualen, die machte Jesus durch am Kreuz. Kann Jesus uns überhaupt verstehen? An der tiefsten Stelle unseres Lebens steht er und wartet auf uns. Ihr Lieben, er hat das alles selbst durchgemacht. Er weiß, wie es ist. Er wurde gequält, er hat gelitten, er war einsam, er war von Gott verlassen. Wer wissen will, was Liebe ist, der muss über Gethsemane nachdenken, der muss über Golgatha nachdenken. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass Jesus in Gethsemane einen furchtbaren Kampf gekämpft hat. Es war eine kalte Nacht, es war so kalt, dass die Kriegsknechte sich ein Feuer anzündeten, um sich die Hände zu wärmen. In dieser kalten Nacht lag Jesus am Boden und der Schweiß lief nur immer so herunter. Jesus kämpfte, er kämpfte einen Kampf im Gebet und er rief im Gebet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es gibt so viele, es gibt sogar Christen, die meinen, Jesus hätte gebetet, Vater, wenn es möglich ist, dann bewahre mich doch vor der Geißelung, dann bewahre mich doch vor der Kreuzigung, dann bewahre mich doch vor dem Tod. Ihr Lieben, darum ging es überhaupt nicht. Jesus sah einen Kelch, Jesus sah hinein in einen Kelch und diesen Kelch sollte er trinken und das konnte er nicht. Als Jesus in den Kelch hineinsah, den er austrinken sollte, da sah er die Sünde der Welt. Die Sünde der ganzen Welt war zusammengefasst in einem Kelch. Deine Sünde, meine Sünde. Und Jesus sollte diesen Kelch trinken. Jesus sollte die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen. Und als Jesus das sah, als er in diesen Kelch hineinsah, da konnte er nicht mehr. Vater, gibt es keine andere Möglichkeit, die Welt zu erlösen? Muss ich wirklich diesen Kelch trinken? In dem Kelch war deine Lüge, deine Lieblosigkeit, deine Unversöhnlichkeit, deine Rechthaberei, dein Hochmut, dein Stolz, dein Aberglaube, deine Eifersucht, dein Zank, dein Streit, dein Geiz, dein Fluchen, deine schmutzigen Gedanken, deine unreinen Worte, deine sündigen Handlungen, meine auch. Die Sünde der Welt war in dem Kelch. Und als Jesus das alles sah, da konnte er sich nur noch ekeln und schreien. Oh Gott, gibt es keine andere Möglichkeit, um diese Welt zu erlösen? 3-mal betete er dieselben Worte. Er hatte kurz vorher zu seinen Jüngern gesagt, ich könnte den Vater bitten und er würde 12 Legionen Engel senden und sie würden mich befreien. Wir lesen in der Bibel, er kniete nieder. In Markus steht, er warf sich auf die Erde und betete. In Matthäus steht, er warf sich auf sein Angesicht und betete. 3-mal betete Jesus dieselben Worte. Vater, gibt es keine andere Möglichkeit. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber ihr Lieben, Jesus machte bei diesem Gebet jedes Mal zwei Einschränkungen. Jesus betete, wenn es möglich ist, und dann betete Jesus, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In Hebräer Kapitel 5, Vers 7 steht, er wurde erhört. Manche können sich das gar nicht vorstellen. Wieso denn? Jesus betet doch, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch vorbeigehen, er wurde erhört. Wie ist denn das zu verstehen? Natürlich wurde er erhört. Jesus hat doch gesagt, Vater, wenn es möglich ist. Jesus hat gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wisst ihr, was der Vater getan hat? Der Vater hat einen Engel gesandt, nicht 12 Legionen. Der Vater hat einen Engel gesandt und dieser Engel kam zu Jesus und er redete mit Jesus und der Engel stärkte Jesus. Und ich glaube, dieser Engel hat ihm noch einmal vor Augen geführt. Jesus, Jesus, du musst den Kelch nicht trinken. Wenn du betest, wird der Vater 12 Legionen Engel senden und sie werden dich befreien. Du musst den Kelch nicht trinken. Du musst nicht ans Kreuz gehen. Aber wenn du den Kelch nicht trinkst, dann geht die ganze Welt verloren. Und der Engel stärkte ihn. Und dann nahm Jesus den Kelch und er trank den Kelch. Jesus nahm die ganze Sünde der Welt auf sich. Und dann stand er auf und ging den Soldaten entgegen und hielt ihnen die Hände hin und ließ sich fesseln. Und dann ließ er sich abführen, zuerst zu Hannas, dann zu Kaiphas, dann zu Pilatus, dann zu Herodes, dann zurück zu Pilatus. Und dann wurde er zum Tode verurteilt. Er hat keine Berufung eingelegt. Er hatte ja die Sünde der Welt auf sich genommen. Er hatte sich entschlossen, ja, Vater, ja, von Herzensgrund leg auf, ich will es tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abbringen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du streckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Jesus nahm die Sünde auf sich, Jesus ließ sich zum Tode verurteilen und nahm das Urteil an. Er versuchte sogar, wie es damals üblich war, das Kreuz selbst zur Richtstätte zu tragen. Dann wurde er ans Kreuz genagelt und starb einen qualvollen Tod für dich und für mich. Ihr Lieben, ich habe über etwas nachgedacht. Der Engel, der Jesus gestärkt hat und die 12 Legionen Engel, die auf Abruf bereitstanden und all die anderen Legionen Engel, die sahen sich das alles mit an. Und ich weiß nicht, was diese Engel gedacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Engel, als sie das alles sahen, da unten entsetzt waren. Sie sahen, wie einer seiner Jünger kam und ihn verriet. Sie sahen, wie die anderen Jünger in der wichtigsten Stunde schliefen. Die Engel bekamen das mit, wie Petrus seinen Meister verleugnete. Die Engel sahen, wie alle Jünger davonliefen. Und die Engel sahen, wie die oberste Kirchenbehörde gegen Jesus eingestellt war. Und die Engel sahen, wie die Massen damals gegen Jesus auftraten und schrien, kreuzige ihn. Und die Engel sahen, wie ein gottloser Richter, Pilatus, obwohl er ganz genau wusste, Jesus ist unschuldig, ihn trotzdem zum Tode verurteilte. Und vielleicht mag ein Engel den anderen gefragt haben, warum tut Gott das? Lohnt sich das wirklich? Ja, sie kannten diesen Satz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Aber lohnt sich das wirklich? Lohnt sich das wirklich, ihr Lieben? Und dann vergingen ein paar Stunden und dann tat der erste Buße am Kreuz. Der Schächer bekehrte sich und dann bekamen die Engel zu tun. Und dann durften sie den ersten Namen eintragen ins Lebensbuch des Lammes. Und dann ging eine freudige Stimmung durch die Engelwelt. Jesus hat gesagt, es ist Freude bei den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und das geschieht jetzt jeden Tag. Stell dir das vor. Das geschieht jetzt jeden Tag. Ich hatte meine letzte Evangelisation in Österreich, in Dornbirn, in einer ganz katholischen Gegend. In katholischen Gegenden ist es schwer zu evangelisieren. 7 kleine Gemeinden hatten sich zusammengetan und sie hatten die große Stadthalle gemietet. Und dann kamen die Leute. Zuletzt hatten wir 600 Zuhörer in der Stadthalle. Und sie kamen in die Seelsorge. Es haben sich fast nur Katholiken bekehrt. hauptsächlich Katholiken, über 100 Katholiken. Im Ganzen bekehrten sich 136 Personen, einige Ehepaare, viele junge Männer, junge Mädchen. Ihr Lieben, es war gewaltig. Und oft musste ich an diese Bibelstelle denken. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Was muss das für ein Jubel sein, wenn so viele kommen? An einem Abend bekehrte sich ein junger Mann. Und der junge Mann, ich fragte ihn, sind Sie verheiratet? Nein. Verlobt, verliebt? Dann sagte er, ja, ich habe eine feste Freundin. Und dann bekam ich noch raus, sie lebten zusammen. Sie waren gar nicht verheiratet, sie lebten zusammen. Und dann habe ich ihm einige Tipps gegeben, wie er jetzt mit seiner Freundin verfahren soll. Und ein paar Abende später bekehrte sich seine Freundin. Und dann habe ich ihm wieder ein paar Tipps gegeben. Und am letzten Abend kamen die beiden. Und dann haben sie mir gesagt, Herr Pals, wir waren beim Standesamt. Die Sache läuft. Oh, habe ich mich gefreut. Wenn Jesus in ein Leben kommt, dann vergibt er nicht nur Sünde, dann bringt er alles zurecht. An einem Abend bekehrte sich ein junger Mann. Und er hat mir gesagt, ich bin verlobt. Ich fragte, ist Ihre Verlobte schon bekehrt? Nein, noch nicht. War sie auch schon mal hier? Dann sagt er, ja, heute Abend. Oh, wollte sie nicht mit in die Seelsorge kommen? Dann sagt er, nein, sie ist unten mit dem Baby. Ah, ein Baby hatten sie auch schon. Und dann habe ich ihm einige Tipps gegeben. Und dann kamen die beiden wieder. Und dann kam ein Abend, dann saß ein Fräulein da in der Seelsorge. Das war die Mutter von dem Baby. Und dann bekehrte sich seine Verlobte. Und dann habe ich, zuerst wusste ich es nicht. Ich habe gefragt, ist Ihr Verlobter schon bekehrt? Dann sagt sie, ja, seit 3 Tagen. Hat er sich hier bekehrt? Ja. Wie ist er denn? Und da war die ganze Geschichte vor mir. Wo ist er denn? Der ist unten beim Baby. Hab ich mich gefreut. Und nachher kam er rauf, um seine Verlobte abzuholen. Und dann hat er mir noch gesagt, der nächste Gang, der nächste wichtige Gang ist der Gang zum Standesamt. Ihr Lieben, wie oft habe ich das erlebt. Ich predige auch immer wieder darüber. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann vergibt er nicht nur unsere Sünde, dann bringt er alles zurecht. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Was muss das für eine Freude sein, wenn so viele kommen? In einer Zeltevangelisation bekehrte sich eine Frau. Einige Abende später kam die Frau wieder in den Seelsorgeraum. Es kamen einige in den Seelsorgeraum und die Frau kam mir so bekannt vor. Und dann habe ich gefragt, haben wir uns nicht schon mal gesehen? Dann sagte sie, ja, vor einigen Abenden war ich doch hier. Ich habe mich doch für Jesus entschieden. Oh ja, wunderbar. Und dann frage ich, warum kommen Sie noch mal? Dann sagt sie, ich komme mit meinem Mann. Mein Mann möchte sich heute Abend für Jesus entscheiden. Hab ich mich gefreut. Ihr Lieben, am letzten Abend kamen die beiden ins Seelsorgezelt. Die Frau und der Mann. Und ich habe gedacht, jetzt wollen sie sich wohl noch mal verabschieden. Sie kamen hinein und da standen schon so viele. Und dann sagte mir die Frau, sagte sie mir, das ist mein Sohn und das ist meine Tochter. An dem Abend bekehrten sich ihre erwachsenen Kinder, eine ganze Familie gerettet in einer einzigen Zeltevangelisation. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Nochmal diesen Bibelvers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Ihr Lieben, aber jetzt hört weiter. Ihr alle kennt diese Bibelstelle so gut. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jetzt will ich euch eine weitere Bibelstelle sagen. Man kann sie sich ganz gut merken. Das ist die andere Hälfte dieser großen Wahrheit. Man muss nur noch eine Eins davor setzen. 1. Johannes 3, Vers 16. Und wisst ihr, was da steht? Ich lese nochmal Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Und jetzt 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. Und nicht nur für die Brüder, sondern für eine verlorene Welt. Jesus sagt, lernet von mir. Jesus möchte, dass wir so denken wie er. Jesus möchte, dass wir so reden wie er. Jesus möchte, dass wir so handeln wie er. Jesus hat gesagt, lernet von mir. Das Hauptanliegen Gottes ist Mission. Und darum muss es auch unser Hauptanliegen sein. Natürlich müssen wir auch essen und trinken und wir müssen schlafen und wir müssen unser Brot verdienen. Aber Gottes Hauptanliegen ist Mission und das muss auch das Hauptanliegen seiner Jünger sein. Gerettet sein gibt Retter Sinn, aber das sagt man nur. Das ist weithin gar nicht so. Gerettet sein gibt Retter Sinn, Da ist eine Frau in einer Gemeinde, seit Jahren bekehrt, geht in die Bibelstunde, geht sogar in die Gebetsstunde und betet für die Missionare. Und eines Tages kommt ihre Tochter nach Hause und sagt, Mutti, ich möchte in die Mission gehen. Sie hat einen Dia-Vortrag, einen Missionsvortrag erlebt und an dem Abend hat Gott zu ihrem Herzen gesprochen. Und sie kommt nach Hause und sagt, Mutti, ich gehe in die Mission. Die Mutter fällt über ihre Tochter her und redet auf ihre Tochter ein. Das kannst du mir nicht antun. Du bist mein einziges Kind. Du willst mir doch nicht das Herz brechen. Tu das nicht. Und die Mutter schafft es, das Kind zu überreden. Das Kind geht nicht in die Mission. Einige Monate beginnt das Mädchen eine Freundschaft mit einem Unbekehrten. Die Mutter hat versucht, ihr das auszureden, aber das ist ihr nicht gelungen. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, dann wurde sie schwanger und dann hat sie sich geschämt und dann mochte sie nicht mehr in die Gemeinde kommen. Sie hatten sogar versucht, das Kind abzutreiben, aber das war irgendwie nicht gelungen. Und dann ist das Mädchen ganz abgekommen, weg von der Gemeinde. Heute kann die Mutter nur noch weinen. Die Ehe ist längst kaputt. Das Mädchen lebt irgendwo oder die junge Frau lebt irgendwo in der Sünde. Keine Verbindungen mehr nach Hause. Ihr Lieben, was sind das für Nöte? Was sind das für Nöte? Es gibt Gläubige, die beten sogar für Missionare. Und wenn es dann darauf ankommt, selbst einen Schritt zu tun, dann sind sie nicht dabei. Gerettet sein gibt Rettersinn. Ich war zu Gast bei einem Prediger in der Schweiz. Und ich habe gefragt, habt ihr auch Kinder? Sie hatten 3. Sie waren schon erwachsen, alle 3 aus dem Haus. Ich habe gefragt, was machen eure Kinder? Der älteste Sohn studierte Theologie an der FETA in Basel und die beiden anderen, es waren 2 Mädchen, waren auch irgendwo in der Ausbildung. Und ich fragte, was haben die Mädchen für Pläne? Und dann hat er mir das auch erklärt und dann sagte mir der Prediger, ich werde das nie vergessen, dann sagte mir der Prediger, du, ich habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht, was unsere Kinder einmal tun könnten und tun sollten. Ich habe ihnen auch nie irgendwelche Vorschriften gemacht oder Empfehlungen. Ich habe einfach viel für sie gebetet. Aber ein Gebet habe ich jeden Tag gebetet. Herr, rette meine Kinder. Rette meine Kinder, dass nicht eins meiner Kinder verloren geht. Ihr Lieben, genauso habe ich auch immer empfunden. Lieber sollte mein Sohn Hilfsarbeiter sein in irgendeiner Fabrik mit einem brennenden Herzen für Jesus, als Generaldirektor in irgendeiner großen Firma und von Jesus getrennt. Ihr lieben Eltern, wie denkt ihr über eure Kinder? Es gibt manchmal Eltern, gläubige Eltern, die haben unbekehrte Söhne und Töchter, obwohl es so ist, man sieht die Eltern kaum einmal in einer Gebetsstunde. Im Gegenteil, man hört von solchen Eltern, wir müssen Überstunden machen, wir müssen arbeiten, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Jedes Mal, wenn ich so etwas höre, da könnte ich auf die Palme gehen. Unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Nun, wenn man es so versteht, dann wäre ich einverstanden. Wenn Eltern mit dem Wunsch leben, unsere Kinder sollen früher zu Jesus finden. Unsere Kinder sollen früher beten lernen. Unsere Kinder sollen früher Gebetserhörungen erleben. Unsere Kinder sollen mehr für Jesus tun. Hoffentlich schlagen unsere Kinder einmal einen Weg ein, auf dem sie noch mehr Frucht bringen für Jesus Christus. Und wenn sie einmal im Beruf stehen oder irgendwie ein eigenes Geschäft haben, hoffentlich haben sie so ein brennendes Herz, dass aus ihrem Leben noch mehr Frucht herauskommt als aus meinem Leben. Ihr Lieben, ich erinnere mich gut an jene Tage, als ich bekehrt war und meine Eltern so furchtbar dagegen waren und meine Geschwister darüber lachten. Ich war 20 Jahre alt. Und obwohl ich 20 Jahre alt war, ich habe manchmal abends auf der Bettkante gesessen und ich habe geweint. Und dann liefen die Tränen wieder über die Wangen. Dann habe ich mich an meinem Bett hingekniet und habe gebetet, oh Gott, öffne Papa die Augen, dass er nicht so in die Ewigkeit geht. Öffne Papa die Augen, rette Mama. Ich weiß nicht, wie viel 100 oder 1000 Mal ich das gesagt habe. Und dann habe ich für meine Geschwister gebetet und für die Verwandten und für das Dorf. Und Gott ist so gut, Gott ist so gut. Nach einigen Monaten bekehrte sich mein Bruder. Und dann kam meine Schwester. Und im Herbst bei einem Jugendtreffen bekehrte sich mein jüngerer Bruder. Meine Mutter, die mich manchmal angeschrien hatte, ich sollte mir ein Zimmer nehmen, ich sollte nicht mehr nach Hause kommen. Im nächsten Jahr bekehrte sich meine Mutter. Und dann wurde es ganz schlimm. Als meine Mutter sich bekehrte, hat mein Vater sich volllaufen lassen vor Wut. So war er dagegen. Und wir haben weiter gebetet und manchmal mit Tränen. Und ein Jahr später bekehrte sich mein Vater. Ihr Lieben, das ist jetzt schon lange her. Inzwischen sind meine Eltern längst in der Ewigkeit. Und zwei meiner Geschwister sind auch schon in der Ewigkeit. Wir sind verheiratet, wir haben Kinder bekommen. Und inzwischen sind unsere Kinder schon erwachsen. Und jetzt darf ich es sagen. Ich denke, dass andere Eltern es auch so ähnlich halten. Es hat kaum einen Tag gegeben, seitdem wir Kinder haben, an dem ich die Namen unserer Kinder nicht dem Herrn genannt habe. Natürlich habe ich heute Morgen für unsere Kinder gebetet. Sie sind inzwischen alle vier verheiratet. Natürlich habe ich heute Morgen mit Namensnennung für unsere Schwiegerkinder gebetet und für unsere Großkinder. Jeden Tag nenne ich ihre Namen vor dem Herrn. Ihr Lieben, ich möchte, dass unsere Kinder für Jesus brennen. Ich sage es noch einmal, lieber Hilfsarbeiter in einer Firma mit einem brennenden Herzen für Jesus als irgendetwas Großes, aber fern von unserem Heiland. In 2. Korinther 5, Vers 15 steht, Jesus ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus sagt in Römer 1, Vers 14, wir sind Schuldner. Und er dachte dabei an die Römer und an die Griechen. Wir sind Schuldner. Wir sind auch Schuldner und ganz besonders Schuldner unseren Angehörigen gegenüber. Johannes sagt es so, wir haben es ja gerade gelesen, wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Ihr Lieben, die ihr gläubig seid, bitte, wenn ihr noch nie über diesen Satz nachgedacht habt, nehmt ihn heute mit nach Hause. In der Bibel steht, in deiner Bibel steht, wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Was machst du mit deinem Leben? Wie viele Menschen verplempern ihre besten Jahre? Wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Nur wenn ich einem Menschen 100 Mark schulde, dann ist die Sache erledigt, wenn ich 100 Mark bezahlt habe. Und wenn ich einem Menschen 1.000 Mark schulde, dann ist die Sache erledigt, wenn ich 1.000 Mark bezahlt habe. Wir schulden nicht 100 Mark oder 1.000 Mark. Die Bibel sagt, wir schulden unser Leben. Wem schulden wir unser Leben? Natürlich in erster Linie dem, der uns erkauft hat. Wir schulden unser Leben den Brüdern, sagt Johannes. Wir schulden unser Leben einer verlorenen Welt. Wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige tun das buchstäblich. Sie gehen in die Mission und sterben dort. Ihr Lieben, die ersten Missionare, als so richtig die Heidenmission anfing und europäische Missionare rausgingen nach Afrika und so weiter, die ersten Missionare, die hatten ihren Sarg gleich mit im Reisegepäck. Wie viele Missionare wussten, wenn ich nach Afrika gehe, dann lebe ich höchstens noch 3 Jahre, vielleicht auch nur noch 2 Jahre. Und sie gingen, sie sind dahin gestorben, wie die Fliegen, aber sie gingen. Und andere gingen hinterher und die Missionsarbeit ging weiter. Sie haben ihr Leben buchstäblich eingesetzt. Andere machen es anders. Andere opfern ihre Karriere. Ich habe gerade heute Mittag mit unserem Schwiegersohn telefoniert, der in der Schweiz arbeitet. Und als ich aufgelegt hatte, habe ich noch so ein bisschen über ihn nachgedacht, weil wir uns gerade vor ein paar Tagen damit beschäftigt haben. Wir hatten ihm etwas geschickt zum Geburtstag und am Telefon sagte er dann, wir konnten es gut gebrauchen. Dann habe ich wieder so darüber nachgedacht. Wäre er in seinem früheren Beruf geblieben, er hätte mindestens das Doppelte verdient. Ihr Lieben, wie viele Menschen habe ich kennengelernt, die ihre Karriere geopfert haben und sie sind in die Mission gegangen. Sie haben ihr Leben eingesetzt. Andere machen es ganz anders. Andere machen Karriere, aber mit dem Wunsch, Reich Gottes zu bauen und jeden Tag mit der Frage im Hinterkopf, wie könnte ich noch mehr herausholen? Gott hat mir Gaben gegeben. Gott hat mir Fähigkeiten gegeben. unsere soziale Marktwirtschaft gibt uns Möglichkeiten für begabte Leute. Ihr Lieben, solche Leute brauchen wir, die aus ihrem Leben alles herausholen, was herauszuholen ist. Die einen gehen in ein Gebiet, wo sie sich eine Krankheit holen und bald sterben. Die anderen gehen als Missionare, als Reichsgottesarbeiter in einen vollzeitlichen Dienst, verzichten dabei auf vieles. Die anderen bauen etwas auf und verdienen Geld, um es einzusetzen. Aber alle mit demselben Wunsch: Wir möchten Reich Gottes bauen. Viele, viele Menschen dadurch zu Jesus Christus kommen. Ihr Lieben, wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Das heißt einfach für Gott einsetzen, für die Gemeinde einsetzen, für eine verlorene Welt einsetzen und nie fragen, was bekomme ich dafür. Jesus sagt, wenn du alles getan hast, und ich denke, es ist keiner hier heute Abend, der sagen könnte, ich habe alles getan. Da ist sicher noch einiges drin. Jesus sagt, aber wenn es dann einmal so weit ist, ich weiß nicht, ob wir es je schaffen, wenn du alles getan hast, was du tun kannst, dann rühme dich nicht, sondern dann sag, ich habe nur meine Schuldigkeit getan. Als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam, er hatte viel in Jerusalem gepredigt. Als er das letzte Mal nach Jerusalem kam, in Lukas 19, Vers 41 steht das, als er näher kam, da sah er die Stadt an und weinte über sie. Die meisten Theologen jener Tage wohnten in Jerusalem. Die besten Predigten, die je gehalten wurden auf der Welt, hatte Jesus dort gehalten, in dieser geliebten Stadt. Und nun steht Jesus das letzte Mal am Eingang der Stadt und die Tränen laufen herunter. Du musst dir das einmal vorstellen. Jesus steht vor Jerusalem und weint. Jesus, der Sohn Gottes, weint. Ich glaube, die Jünger haben überhaupt nichts mehr verstanden. Gerade haben die Leute gerufen, Hosianna, gelobt sei der da kommt. Sie hätten ihn am liebsten zum König gemacht. Und jetzt steht Jesus da und die Tränen laufen nur so herunter. Jesus, was ist los? Warum weinst du? Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihre Flügel. Aber du hast nicht gewollt. Wie oft habe ich dich gerufen? Du hast nicht gewollt. Ihr Lieben, manchmal denke ich bei einer Evangelisation, wenn die Abende so dahingehen und manche Leute, unbekehrte Leute, sitzen 2, 3, 4 Mal da und die Evangelisation geht zu Ende und sie bekehren sich nicht. Manchmal muss ich an diese Bibelstelle denken. Jesus hat sie gerufen, aber sie haben nicht gewollt. Aber manchmal muss ich auch an die Leute denken, bei denen Jesus schon so oft den Finger auf eine wunde Stelle gelegt hat, aber sie haben nicht gewollt. Denen Jesus so oft einen Auftrag geben wollte, aber sie haben nicht gewollt. Sie haben einfach nicht gewollt. Und Jesus steht da und weint. Ihr Lieben, Jesus weint immer noch. Jesus weint immer noch. Er hat sie gerufen. Sie kommen einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, dass heute Abend Leute hier in der Versammlung sitzen, die nicht bekehrt sind. Die könnten schon lange bekehrt sein. Sie können sich genau daran erinnern, wie Gott sie gerufen hat, damals da im Zelt oder in der Kirche oder beim Sterbefall eines Verwandten. Und sie haben da gestanden und sie haben genau gewusst, oh, wenn ich der wäre, der Verstorbene, ich wäre verloren. So wie ich gelebt habe, ich könnte niemals vor Gott bestehen. Sie wissen genau, ich bin verloren. Ich müsste endlich mal ganze Sache machen mit Gott. Aber sie tun es nicht. Sie tun es einfach nicht. Und Jesus weint. Und andere sitzen da, denen hat Gott schon so lange das eine und andere klar gemacht. Sie wissen es ganz genau. Jesus möchte, dass ich das mache. Sie tun es einfach nicht. Und Jesus steht da und weint. Jesus hat sie gesandt, aber sie sind einfach nicht gegangen. Ihr Lieben, überlegt einmal. Es gibt Völker, es gibt Volksstämme, in denen gibt es nicht einen einzigen Christen. 2000 Jahre sind vergangen, seitdem Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht in alle Welt. Es gibt ganze Völker, die haben das Evangelium noch nie gehört. Sie haben alle Coca-Cola getrunken, aber den Namen Jesu haben sie niemals gehört. 2,5 Milliarden Menschen sind praktisch unerreicht. Und die Missionsexperten sagen uns, dass 1 Milliarde Menschen den Namen Jesu noch nie gehört hat. Jesus hat sie beauftragt, seine Jünger, aber sie sind einfach nicht gegangen. Millionen und Abermillionen Menschen verhungern und andere fressen sich voll. Luther sagt, ihr Bauch ist ihr Gott. Jesus weint. Jesus weint immer noch. Jesus weint heute noch. Wie viele Leute, ich sage es noch einmal, könnten schon lange bekehrt sein, aber sie haben nicht gewollt. Andere sind schon lange bekehrt. Sie könnten Frucht bringen, viel Frucht bringen für Jesus, aber sie bringen keine Frucht. Es gibt Leute, die sind schon 10 Jahre bekehrt, die sind immer noch neidisch, die sind immer noch geizig, oft sind sie undankbar, manchmal haben sie schlechte Gedanken, manchmal reden sie sogar schlecht über andere und manchmal haben sie Worte, die Gott gar nicht gefallen. Und ihre Hände tun Dinge, die Jesus nie tun würde. Lieber Zuhörer, sag einmal, wann hast du das letzte Mal ein Traktat weitergegeben? Wann hast du das letzte Mal für einen Verlorenen geweint? Sag, wann hast du das letzte Mal wirklich gerungen? Gerungen um eine verlorene Welt. Da fragt mich jemand, und das ist noch nicht lange her, ich kam von Afrika zurück und erzählte von den Missionaren. Bruder Pals, sind Missionare bessere Christen? Sind Missionare bessere Christen? Und ich musste ihm sagen, nein. Nicht grundsätzlich. Ihr Lieben, es gibt Missionare, die sind faul. Es gibt Missionare, das sind fromme Touristen, die reisen auf Kosten anderer in der Welt herum und tun nie was Vernünftiges. Und davon gibt es eine ganze Menge. Leider. Aber es gibt Missionare, in ihrer Gegenwart habe ich mich geschämt. Männer nach dem Herzen Gottes. Frauen nach dem Herzen Gottes. Sie haben den Ruf Jesu gehört und sie sind gegangen. Und Gott gebraucht sie. Ihr Lieben, solche Leute brauchen wir. Und ich hoffe, dass aus der Bibelschule Brake immer wieder solche hervorgehen. Ich habe mich gefreut, dass heute Abend einige gesagt haben, mein Ziel ist Mission. Ob sie dort je ankommen, das ist noch eine andere Frage. Ich hoffe es. Und dass sie dann Missionare sind, wie wir es eben gerade gehört haben, wie sie sein sollten. Aber nicht nur die Missionare da draußen, sondern wir hier sollten solche Menschen sein. Wir sind schuldig, haben wir gelesen, unser Leben einzusetzen. Jesus weist uns immer wieder auf seine Tat. Jesus sagt, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Was tust du für mich? Unser größter Wunsch, glühende Retterliebe. Eigentlich müsste es heißen, Gottes größter Wunsch. Aber wir haben das Thema so formuliert. Mit dem Wunsch, dass alle, die diese Botschaft heute Abend hier hören, heute Abend diese Halle verlassen, mit diesem Wunsch, dass es von heute Abend an so wird. Unser größter Wunsch, glühende Retterliebe. Jesus hat gesagt, lernet von mir. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Und so wie Gott geliebt hat, so sollten wir lieben. Und es wird sich zeigen im Geben. Ihr Lieben, ich möchte jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges hier einflechten. Der Teufel ist so gemein. Der Teufel ist so gemein. Der Teufel will uns um unser größtes Glück bringen. Aber Gott ist so gut. Gott will unser Leben reich machen. Und das sage ich aus tiefster Überzeugung. Und manchmal habe ich es persönlich erlebt. Ich könnte es noch viel, viel öfter erleben. Ich glaube, Gott möchte es. Das ist auch mein Wunsch. Das ist meine ganz große Überzeugung. Wir können nie reicher sein als ganz nahe bei Jesus. Deine Ehe kann nie schöner sein, als wenn ihr beide ganz nahe bei Jesus seid. Dein Leben kann nie reicher, nie erfüllter, nie wertvoller, nie fruchtbarer sein, als wenn du ganz nahe bei Jesus bist. Wohl dem Menschen, der den Mut hat zu sagen, Herr Jesus, zerschlage alles in meinem Leben, was dir nicht gefällt. Und wenn ich irgendeinen Plan mache, der dir nicht gefällt, Herr, zeig es mir. Und wenn ich es nicht merke, dann zerschlage mir diese Pläne. Ich möchte dir folgen. Ich möchte dir dienen. Es kann dir nie besser gehen. Und du kannst nie glücklicher sein als ganz nahe bei Jesus. Oh, es gibt Menschen, die sind schon so lange bekehrt. Und es geht immer so auf und ab. Es gibt Menschen, die sind schon so lange bekehrt. Und in ihrem Leben gibt es kaum Frucht. Manche haben viel, viel von Jesus Christus gehört. Und sie sitzen in Versammlungen, in christlichen Versammlungen und sind nicht einmal bekehrt. Welch eine Tragödie. Welch eine Tragödie. Ihr Lieben, das ist nicht mein Thema heute Abend, aber ich möchte es mit zwei, drei Sätzen sagen. Lieber Freund, wenn andere für dich beten, ich bin sicher, wenn Menschen für dich beten, wirkt der Geist Gottes an deinem Herzen. Und je mehr für dich gebetet wurde, umso mehr hat der Geist Gottes an deinem Herzen gewirkt. Und wenn du ehrlich bist, dann musst du zugeben, ja, es stimmt. Wenn ich nur gewollt hätte, wenn ich nur gewollt hätte, ich könnte schon lange gerettet sein. Aber du hast nicht gewollt. Welch eine Not. Menschen haben für dich gebetet, vielleicht sogar mit Tränen. Der Geist Gottes hat an deinem Herzen gewirkt. Wie oft hat Jesus seine Hand nach dir ausgestreckt und du hast sie nicht ergriffen. Wie furchtbar. Aber das andere möchte ich auch sagen, ihr lieben Brüder und Schwestern. Wie oft hat Jesus seine Hand nach uns ausgestreckt und er wollte uns führen. Er wollte uns gebrauchen. Er wollte uns segnen. Er wollte uns zum Segen setzen. Er hatte große Pläne mit uns vor. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Christen, die über die Erde gehen, nie dahin kommen, wo Jesus sie eigentlich haben wollte. Warum? Weil sie so schlechte Zuhörer sind. Jesus hatte große Segnungen für sie vorbereitet. Lies einmal Epheser 2, Vers 10. Jesus hatte große Pläne mit ihnen, aber er konnte sie nicht mit ihnen verwirklichen. Die meisten Christen leben immer unterm Strich. Jesus Christus möchte uns ein erfülltes, reiches Leben schenken, möchte uns mit seiner Liebe erfüllen und uns zu Werkzeugen machen in seiner Hand. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, eine wahre Begebenheit, die uns ein ganz klein wenig sagen kann, was Liebe ist. Eine Frau, sie hatte ihren Mann verloren. Sie hatte einen Sohn. Sie ging zur Arbeit. Die kleine Rente damals reichte nicht weit. Der Sohn war mehr bei anderen als bei der Mutter. Die Mutter kam erst zum Glauben, als der Sohn fast erwachsen war. Dann fing sie an, für den Sohn zu beten, aber inzwischen war schon viel bei dem Sohn kaputt. Der Sohn kam in schlechte Gesellschaft. Die Mutter hat viel für ihn gebetet, aber manchmal muss man ja lange warten, bis so ein hartes Herz sich öffnet. Und dann geschah Folgendes. Der Sohn fing mit Alkohol an. Der Sohn war in Schulden gekommen. Der Sohn kam spät nach Hause, fast jeden Abend. Die Mutter hat jeden Abend, die Mutter isst jeden Abend, bevor sie ins Bett ging, ins Schlafzimmer gegangen und hat die Bettdecke vom Sohn hochgeschlagen. Hat sie still gebetet. Dann ist sie auf den Flur gegangen, hat sie die Haustür zugeschlossen, den dicken Schlüssel rausgezogen, auf die Fensterbank gelegt. Dann hat sie das Fenster geöffnet, nun den Flügel wieder rangezogen, aber den Griff so, dass man von draußen aufziehen konnte. Dann hat sie das Licht angemacht, sodass über der Haustür die kleine Lampe brannte. Und dann ging sie zu Bett. Und meist lag sie so lange wach, bis der Sohn nach Hause kam. Und Abend für Abend, fast jeden Abend dasselbe erleben. Der Junge kam, einen Schritt nach links, Fenster auf, Schlüssel raus, aufgeschlossen, rein, Außenlampe aus, Licht im Schlafzimmer an. Jeden Abend dasselbe Schauspiel. Und dann passierte das Schlimme für die Mutter. Eines Tages hat der Junge seine 7 Sachen gepackt, nur ein paar Kleinigkeiten, und er wollte das Elternhaus verlassen. Die Mutter hat noch manches mit ihm zu reden versucht, aber das ging gar nicht mehr. Er hat es eilig, er wollte weg, er wollte mal Land und Leute sehen, die Welt kennenlernen. Und die Mutter sagt, wo willst du denn hin, hast eine Adresse, schreib mal, ruf mal an. Und dann ging der Sohn und er kam lange nicht nach Hause. Und jetzt hört die eigentliche Geschichte. Als der Junge nach Jahren nach Hause kam, völlig heruntergekommen, hatte sich nie gemeldet. Die Mutter wusste überhaupt nicht, ob er noch lebte. Und er wusste auch nicht, ob sie noch lebte, denn sie war zu dem Zeitpunkt, als er das Haus verließ, todkrank. Da ging der Junge abends spät durchs Dorf. Und dann bog er das letzte Mal um die Ecke in die Seitenstraße, wo er früher mit seiner Mutter gewohnt hatte. Er wusste ja nicht, ob sie noch lebt. Und wenn, er wusste nicht, ob sie noch in dem Haus wohnt. Und dann kam er näher und er sah die Lampe über der Haustür brennt. Das sah so aus wie damals. Und dann stand er vor der Haustür. Ein Namensschild war da nicht, war noch nie da. In vielen Dörfern hat man das gar nicht. Und dann machte er einen Schritt nach links und fasst vorsichtig an. Und das Fenster lässt sich öffnen. Und er fasst rein. Und da liegt der dicke Schlüssel. Und dann hat er die Haustür aufgeschlossen. Und er hatte sie noch nicht zugeschlossen. Da ging die Schlafzimmertür auf und die Mutter kam raus und nahm ihren Sohn in die Arme. Als der Sohn nachher ins Schlafzimmer kam, da war die Bettdecke hochgeschlagen. Ihr Lieben, die Mutter, eigentlich unbegreiflich, aber sie war so gewohnt von früher. Sie hat jeden Morgen das Bett ihres Sohnes gemacht, die Bettdecke schön glatt gezogen und am Abend hat sie das Bett aufgeschlagen. In dieser ganzen Zwischenzeit hat die Mutter jeden Morgen wieder das Bett glatt gezogen. Und am Abend ist sie ins Schlafzimmer gegangen, hat die Bettdecke wieder hochgemacht, in der Hoffnung, dass er heute Abend kommt. Ihr Lieben, das ist Liebe. Das ist Liebe. Aber Gott ist Liebe. Ist viel größer. Viel, viel größer. Ihr Lieben, wie schrecklich für die Mutter, wenn der Junge nicht nach Hause gekommen wäre. Wenn die Mutter vielleicht noch 5 Jahre jeden Abend diesen Weg gegangen wäre und den Schlüssel vors Fenster gelegt hätte und eines Tages wäre sie gestorben und hätte ihren Sohn nicht mehr gesehen. Wie furchtbar für Gott, der ein Leben lang auf verlorene Menschen wartet. Wartet, wartet, wartet. Und sie kommen einfach nicht. Und Jesus steht da und weint und sagt, wie oft habe ich sie gerufen, aber sie haben nicht gewollt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und jetzt steht er da und wartet und sie kommen nicht. Und vor einem anderen steht er und wartet. Und der geht nicht. Der geht nicht. Der geht einfach nicht. Er kommt nicht in Bewegung. Ihr Lieben, das ist mein Wunsch für heute Abend. Mein großer Wunsch. Mit dem Gebet bin ich hierher gekommen. Und viele haben ähnlich gebetet. dass Gott es schenkt, dass die, die noch nicht gerettet sind, heute Abend zu Jesus kommen und ihr Leben Jesus weihen. Und dass die, die schon gerettet sind, nachdem Gott Jesus vielleicht heute Abend seinen Finger auf irgendeine Wundestelle gelegt hat, in ihr Zimmer gehen oder einfach noch ein Stück gehen, um allein zu sein und sagen, Herr Jesus, das soll anders werden. Das soll anders werden. Aus dieser Konferenz geht ein anderer nach Hause. Oh, diese Konferenz kann dein Leben verändern. Nein, nicht diese Konferenz. Jesus kann dein Leben verändern. Bitte öffne ihm dein Herz und gib ihm dein ganzes Ja. Nicht erst morgen, tu es heute Abend. Er möge dir dabei helfen. Jetzt wollen wir ein Lied singen und dann schließen wir mit Gebet.